Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Jetzt wird es mal ein bisschen umswitcht, nach all dem Bewegen, was wir gerade gehört haben. Und da können wir manches dazu sagen. Aber das betrifft grundsätzlich auch das, was wir gerade so im ersten Petrusbrief miteinander in den Gottesdiensten besprechen. Diese Jesus-Art Leben, darum geht es ja grundsätzlich. Ja, manchmal denke ich, wenn das nur so wäre, wie wir es hier immer singen, all mein Ansinnen und mein Herz gehört ganz dir. Und ich muss ehrlich sagen, ich lasse manchen Satz aus, weil ich merke, ich habe da gerade ein Problem damit. Das wäre gelogen. Ich singe dann manchmal, so sollte mein Herz sein. Und das ist ein Prozess, wo wir unterwegs sind. Und da gehört das, was wir heute miteinander besprechen wollen, auch dazu, das Thema Ehe. Genau, im Sinne Jesu Ehe leben, so wurde es überschrieben. Ein Rabbi wurde einmal gefragt, Rabbi, warum spricht die Bibel davon, dass Mann und Frau ein Fleisch werden, obwohl sie doch zwei verschiedene Menschen bleiben? Der Rabbi antwortete, weil eine gute Ehe nicht daraus besteht, dass zwei Menschen alles gleich sehen, sondern dass zwei Menschen lernen, in dieselbe Richtung zu schauen. Dann schwieg er einen Moment und sagte, die größte Gefahr einer Ehe ist nicht, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Die größte Gefahr ist, dass jeder nur noch sich selbst sieht. Ich liebe diese Rabbi-Geschichten. Martin Luther hat mal gesagt, die Ehe ist keine Schule für Engel, sondern für Menschen. Als jemand, der 45 Jahre mit derselben Frau verheiratet ist, kann ich nur sagen, ja, Martin Luther, du hast recht. Es gibt wohl keinen Bereich, in dem der Zeitgeist heute so stark gegen Gottes Ordnung kämpft wie in Ehe und Familie. Wir haben es gerade auch schon ein bisschen gehört, wie viele Familien kaputt sind. Das war ja auch ein Teil meines Arbeitsalltags über 30 Jahre hinweg. Was Gott geschaffen hat, stellt die Welt in Frage. Was Gott Ordnung nennt, nennt die Welt Unterdrückung. Was Gott Schutz nennt, nennt die Welt Einschränkung. All diese göttlichen Prinzipien werden heute in Frage gestellt. Aber Gottes Gedanken ändern sich nicht. Und gerade deshalb brauchen wir heute Morgen keine neuen Ideen für die Ehe, sondern wir brauchen eine Rückkehr zum Wort Gottes. Der Apostel Petrus schreibt an Christen, die in einer gottlosen Welt lebten. Und das tun wir heute auch. Auch wir leben in einer weitgehend gottlosen Welt. Und vor zwei Wochen hat hier der Jochen Bubeck die Verse davor gepredigt. Da ging es darum, dass wir eben Fremdlinge sind in dieser Welt. Oder wie er es ausgedrückt hat, das geistliche Wesen steht in der Opposition zu dieser Welt. Fand ich ein guter Satz. Das geistliche Wesen steht in der Opposition zu dieser Welt. Und er hat ja auch ausgeführt, dass wir das gar nicht so wollen. Wir wollen doch eigentlich auch mit allen angesehen und gut sein. Aber Gott sagt uns eben im 1. Petrus 2, Kapitel 12, dass wir eben Fremdlinge sind und dass wir in dieser Welt ein rechtschaffenes Leben, einen rechtschaffenen Wandel führen sollen. Christen sind herausgerufen aus der Welt und gleichzeitig leben wir in der Welt. Das ist ja diese Spannung. Und deshalb sollen wir sorgfältig darauf achten, wie wir unser Christsein leben. Darum geht's in dieser Predigtreihe. Spurgeon hat einmal gesagt, ein heiliger Wandel ist die lauteste Predigt. Das kennen wir alle aus der Erziehung. Du kannst viel reden, wenn du es nicht vorlebst, ist alles kaputt. Und zu diesem Leben hier auf der Erde gehört eben auch unser Familienleben. Uns wurden ja in unserer Ehe 5 Kinder geschenkt, die sind mittlerweile alle erwachsen. Dem Herrn sei es gedankt. Und ich bin geschenkter, fröhlicher Opa von 10 Enkelkindern. Und ich weiß, wie schwierig es ist, Familie zu leben. Ein christliches Zuhause soll anders sein und ja, es gelingt so oft nicht. Aber es soll auch nicht vollkommen sein, das schaffen wir nicht. Aber es wäre schön, wenn es geprägt wäre von Gottesfurcht, von Liebe, von Respekt und göttlicher Ordnung. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen nicht fragen, was sagt unsere Zeit, sondern was sagt Gott? Welche Rahmenbedingungen gibt er vor? Es geht um ein Leben als Zeugnis zur Ehre Gottes. Es geht um ein Leben in der Jesusart. Und da geht's Ganz praktisch hat der Petrus aufgeschrieben, zum einen um das Arbeitsumfeld, das war vor 2 Wochen und so weiter, wie sie bei der Obrigkeit, mit der Regierung umgehen sollen. Und heute geht es jetzt um ganz den Alltag zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und dazu möchte ich den Text lesen aus 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7 nach der Elberfelder Übersetzung. Ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in der Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das Wort ebenso verbindet eben diesen Textabschnitt mit dem vorigen, der an die Sklaven gerichtet war, mit der Frage, wie lebt ein Christ in dieser Welt? Und das wird hier exemplarisch jetzt auf den Bereich der Ehe ausgeführt. Gott hat die Ehe nicht geschaffen, damit zwei Menschen gegeneinander kämpfen, sondern damit sie gemeinsam zur Ehre, seiner Ehre leben. Und darum geht's. Das ist mir extrem wichtig. Es geht nicht um uns als Einzelne, sondern es geht um die Ehe zur Ehre Gottes zu leben. Und ich möchte es heute mit euch durchgehen, mit diesen 5 Punkten. Gottes Ordnung. Das bedeutet Unterordnung. Die gewinnende Kraft einer gottesfürchtigen Frau. Der 3. Punkt, wahre Schönheit, kommt von innen. Eine Aufforderung, Weisung an die Männer und das Evangelium sichtbar machen. Diese Punkte wollen wir kurz miteinander betrachten. 1. Punkt, Gottes Ordnung, Unterordnung. Gleicherweise, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Das ist wahrscheinlich einer der unbeliebtesten Sätze unserer Zeit. Und ich habe mir manche andere Ausleger angehört, das mache ich immer so, so ein bisschen eine Spur, eine Richtung, was sagen denn andere? Und jeder hat begonnen, und das habe ich bewusst weggelassen, und jetzt sage ich es nur als Beispiel, eigentlich würde ich heute Morgen lieber was ganz anderes predigen. Aber das steht halt auch in der Bibel, steht halt auch da drin, und da müssen wir auch darüber reden. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich der Veröffentlichung zustimmen soll. Aber ja, ich habe mich dazu entschlossen. Warum nicht? Ich habe es in meinem Berufsumfeld auch gelebt und bezeugt, was ich versuche, als christliche Ehe zu leben. Und die Menschen dürfen es wissen, auch wenn sie manches anders sehen und dann merken, ob es dann besser wird. Ich glaube nicht. Unsere Gesellschaft sagt, Ordnung ist Unterdrückung. Autorität ist grundsätzlich schlecht. Unterordnung macht unfrei. Aber wir dürfen die Bibel nicht nach dem Zeitgeist auslegen. Petrus schreibt hier nicht die Meinung einer Kultur auf, sondern Gottes Ordnung. Übrigens war das, was Jesus gelebt hat mit den Frauen damals, schon gegen die Kultur. Die waren viel schlechter gestellt, als Jesus sie behandelt hat. Also lasst uns fragen, was bedeutet Unterordnung im biblischen Sinn? Ich fange mal mit dem an, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht Wertlosigkeit. Es bedeutet nicht Schweigen. Es bedeutet nicht Gedankenlosigkeit und es bedeutet auch nicht Unterdrückung. Die Bibel lehrt ganz klar, Mann und Frau sind beide Ebenbilder Gottes, geistlich stehen beide gleich vor Gott, beide sind Sünder, beide brauchen Christus, beide können ewiges Leben empfangen und trotzdem gibt Gott unterschiedliche Aufgaben. Unterordnung bedeutet nicht Ungleichwertigkeit. Beispiel, ganz banal, in einem Orchester können nicht alle Dirigenten sein und den Takt angeben. Und trotzdem ist die Geige nicht weniger wert als die Trompete. Worin besteht die Harmonie in einem Orchester, dass alle ihre Aufgabe erfüllen, wie es im Skript vorgegeben ist? Dann entsteht die Harmonie. Gerade weil Ordnung besteht, entsteht Harmonie. Wo aber jeder gleichzeitig dirigieren und den Takt angeben will, entsteht Chaos. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ein Auto niemand lenkt oder wenn zwei gleichzeitig lenken wollen, dann wird die Fahrt wohl im Graben enden. Und so ist eben auch in der Ehe. Gott hat dem Mann die Aufgabe, die Verantwortung der Leitung gegeben. Nicht als Privileg zum Herrschen, sondern als Auftrag zum Dienen. Ich finde es gar nicht so, ich möchte keine Kinder gebären, aber sonst ist eine Frau für mich überhaupt nicht benachteiligt. Ich finde manchmal, ich habe das schlechtere Teil. Kann man auch so rumsehen, wenn man es richtig lebt im biblischen Sinne, das ist mir immer wichtig. Und die Frau ehrt Gott, wenn sie dieser Ordnung freiwillig achtet. Die Frau unterstützt diese Leitung und beide sind gleich wertvoll vor Gott. Und dann ist auch wichtig, Petrus spricht hier von eigenen Männern. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. Das ist bemerkenswert. Petrus sagt nicht, Frauen, ordnet euch allen Männern unter, sondern euren eigenen Männern. Es geht um die göttliche Ordnung in der Ehe, nicht um einen allgemeinen Minderwert der Frau oder sowas. Eine Frau kann beruflich äußerst kompetent, geistig reif, klug und stark sein und dennoch zu Hause die Leitungsverantwortung ihres Mannes respektieren. Also, was bedeutet biblische Unterordnung? Nun, Unterordnung ist zunächst eine Haltung gegenüber Gott. Es bedeutet, dass ich Gottes Willen höher achte als meinen. Und das hört sich einfach an, aber das ist der Knackpunkt. Das biblische Prinzip Gottes Ordnung ist tatsächlich Unterordnung, wie ich es überschrieben habe. Und da gibt es ein ganz, also an dem keiner vorbei kann, Beispiel Jesus. Jesus ist Gottes Sohn und er hat sich seinem Vater untergeordnet. Und dennoch war er vollkommen göttlich. Und er sagt immer, ohne den Vater hätte ich das alles nicht tun können. Also das Prinzip Unterordnung ist doch schon da, bei Jesus so deutlich erkennbar. Unterordnung ist Anerkennung der Autorität Gottes und das hat Jesus getan. Unterordnung ist Anerkennung der Autorität Gottes in meinem Leben. Zu akzeptieren, Gott weiß es besser. Und das rebelliert ja alles in uns da dagegen. Gott weiß es besser. Und ich lasse mich deshalb von ihm führen und tue, was er sagt. Deshalb würden manche wahrscheinlich sagen, ich habe das an Matthias schon gesagt, ich verfolge das mit großem Anteilnahme und wünsche, dass Gott mir hoffentlich nicht das Gleiche auferlegt. Ich darf auch in einer Doppelhaushälfte leben und möchte für 3-Zimmer-Wohnung, also echt Wahnsinn. Und jeder Normale wird sagen, tickst du einer ganz richtig. Doris, natürlich für dich genauso. Tickst du aber mit ihm, habe ich es halt schon öfters besprochen, tickst du einer ganz richtig. Warum macht ihr das? Das ist genau der Unterschied. Der Anerkennung der Autorität Gottes in meinem Leben. Sie hat gesagt, die Doris, Gott hat uns den Weg klar gezeigt. Darum sage ich, hoffentlich zeigt er mir so einen Weg nicht. Oh. Und viele denken dann auch wiederum, ich ordne mich nur unter, wenn mein Mann perfekt ist. Dann hätte Sarah, die Frau vom Abraham, große Probleme gehabt. Denn Petrus verweist in Vers 5 und 6 auf diese gläubigen Frauen im Alten Testament. Da werden sie heilige Frauen genannt. Und er nennt beispielhaft die Sarah, die sich Abraham unterordnet und ihn sogar Herr nannte. War Abraham perfekt? Keineswegs, die Bibelkenner wissen das. Abraham hat Fehler gemacht. Er log aus Angst. Er traf schlechte Entscheidungen. Und er handelte manchmal feige. Genau wie ich. Alles genau wie ich. Und trotzdem hat Sarah ihn geehrt. Besser gesagt, und trotzdem ehrte Sarah Gottes Ordnung. Und ich glaube, darum geht's. Wir müssen wegsehen von uns, wie gesagt, sie ehrte Gottes Ordnung. Denn letztlich geschieht biblische Unterordnung nicht zuerst für den Mann, sondern für Gott. Hier muss natürlich klar gesagt werden, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Und da wurde auch in der Vergangenheit, denn wenn ich jetzt mal hunderte zurückgehe, vieles falsch gemacht. Die Bibel rechtfertigt keinen tyrannischen Mann, der seine Frau einschüchtert, demütigt, manipuliert, misshandelt. Das ist alles gegen Gottes Willen. Biblische Leitung ist dienende Leitung, die aussieht wie bei Christus. Opferbereit, liebevoll, heilig. Christliche Unterordnung bedeutet niemals Sünde zu unterstützen oder Gewalt schweigend zu ertragen. Und diese Unterordnung oder Einordnung ist eben auch Leitlinie für eine schwierige Ehe. Ihr habt das in Anführungszeichen gesetzt, schwierige Ehe. Hier in unserem Text geht es um die Ehe mit einer Frau mit einem ungläubigen Ehemann. Und sie hat dann gleichzeitig eben auch ein missionarisches Ziel. Und Petrus verbindet diese Unterordnung direkt mit dem evangelistischen Zeugnis der Frau. Und damit wird deutlich, Unterordnung ist nicht bloß eine äußere Struktur, sondern Ausdruck eines Herzens, das Gott vertraut. Gottes Ordnung, Unterordnung. Das hört sich einfach an, aber das ist schon mit das Schwierigste. Der zweite Punkt, die gewinnende Kraft einer gottesfürchtigen Frau. Da heißt, damit auch die, welche dem Wort nicht gehorchen, durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Also Petrus spricht hier insbesondere die Frauen an, deren Männer nicht gläubig waren. Interessant ist, dass Petrus nicht zuerst sagt, diskutiert mehr. Gewinnt jede theologische Debatte. Beweist ihm jeden Fehler. Nein. Petrus sagt, Gott sagt, der Wandel kann gewinnen. Und das bedeutet nicht schweigen um jeden Preis. Petrus meint nicht, dass eine Frau niemals reden darf. Die Bibel kennt keine willenlose Unterdrückung, wie uns manchmal unterstellt wird. Aber Petrus zeigt, das stärkste Zeugnis ist oft nicht das viele Reden, sondern ein glaubwürdiges Leben. Und da merken wir, das gilt für alle Lebensbereiche in unserem Leben als Christen. Da sind wir wieder bei dieser Rede-Jesus-Art. Ein kluger Mann hat mal gesagt, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Ich kann mich noch gut erinnern, obwohl es viele Jahre her ist, wir waren beim Mittagessen zusammengesessen in der Kollegenschaft und dann haben sie um Scheidung diskutiert. Und ich habe geschwiegen. Und ich wollte da auch nichts dazu sagen in der Mittagspause. Und dann kommt mein Chef und sagt irgendwann, Herr Belt, was sagen Sie eigentlich da dazu? So, und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt hier keine Spannung provozieren, aber wenn Sie mich fragen, dann sage ich Ihnen, wie ich das als Christ sehe. Und dann kann natürlich sehr schnell Spannung entstehen. Aber es wäre schön, das heißt trotzdem, dass man immer wieder mal was sagen darf. Ihr versteht das schon richtig, aber den Grundsatz, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst, kann manchmal hilfreich sein. Viele Männer reagieren auf dauernde Kritik mit innerem Rückzug und Petrus zeigt deshalb jetzt einen anderen Weg. Wie gesagt, in diesem Verhältnis Frau, ungläubiger Ehemann. Sanftmut, Reinheit, also das gesamte Verhalten, das vom Wort Gottes her seine Leitlinien gewinnt, Gottesfurcht. Und die Welt, ja, sie beobachtet uns Christen und die ungläubigen Männer haben damals mit Sicherheit auch ihre gläubigen Frauen beobachtet. Sie haben geschaut, wie reden die, wie dienen die, wie leiden die, wie reagieren die. Und jetzt muss man bedenken, es ist schwer zu schweigen, wenn man es besser weiß. Und in diesem Fall weiß es die Frau ja besser. Sie weiß ja, dass der Mann verloren ist ohne Jesus. Sie weiß es besser. Und trotzdem sagt Petrus, diese Männer werden nicht durch Diskussionen bekehrt, sondern durch die sichtbare Veränderung durch den Wandel der Frauen in der Jesusart. Eine Frau, die Christus ähnlicher wird, prägt die Atmosphäre ihres Hauses. Und ich weiß das, weil ich bin in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen und irgendwann hat sich meine Tante und mein Onkel, die neben uns gewohnt haben, bekehrt. War zu Zeiten von Bergmann, schon ein bisschen länger her. Aber das hat den Geist in diesem Haus verändert und ich habe mich unheimlich wohlgefühlt bei denen und zu Hause ehrlich gesagt nicht immer. Bei mir gab es auch Gewalt zu Hause, also mir gegenüber, nicht der Ehefrau. Aber trotzdem war er andere Art und ich habe diesen Ja, ich möchte mal so sagen, in diesem Haus hat ein anderer Geist geherrscht. Das habe ich gemerkt und ich war da unheimlich gerne. Dritter Punkt, wahre Schönheit kommt von innen. Da gab es mal 1988 eine Werbung. Weiß das noch jemand? Wahre Schönheit kommt von innen. März Spezialdraschees. Ich glaube, die waren sich nicht bewusst, dass sie hier biblische Grundsätze in die Werbebranche mit einbringen. Und es soll heute Morgen auch nicht um März Spezialdraschees gehen, aber das ist mir tatsächlich eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, wahre Schönheit kommt von innen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens, sagt Petrus. Nun, Petrus verbietet nicht grundsätzlich Schmuck oder gepflegtes Aussehen. Die Bibel ist nicht gegen Schönheit, sonst hätte Gott ja keine Frauen geschaffen. Gott selbst hat Schönheit geschaffen. Aber Petrus spricht über Prioritäten. Die heutige Welt lebt vom Äußeren. Unsere Zeit sagt, du bist wertvoll, wenn du attraktiv bist. Zeig mir mal die Schauspielerin, die hässlich ist und Welterfolg hat. Ganz, 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 ganz selten. Oder den Mann. Sagt nur George Clooney. Du bist wertvoll, wenn du attraktiv bist, sagt unsere Welt, unsere Zeit. Hauptsache schön. Davon leben viele, viele Ärzte sehr gut. Schönheitschirurgen. Image ist alles. Meine Güte, da stehen erwachsene Männer stundenlang am 16. Mai in der Königstraße in Stuttgart, nur um ein Swatch-Uhrenmodell zu erwerben. Image ist alles. Stundenlang sind die schon morgens vor der Öffnung da gestanden. Samstag, 16. Mai, 26. Neue Swatch-Taschenuhr. Die muss ich haben. Hey, ich gehöre zu den Auserlesenen. Image ist alles. Die Kosmetik- und Fitnessindustrie verdient Milliarden an der Angst vor dem Altern. Neulich habe ich eine interessante Doku gesehen, wie Menschen versuchen, den Alterungsprozess zu verhindern. Verschiedene Modelle. Manche nehmen 60 Zusatzernährungstabletten. Der eine forscht mit KI und möchte Genveränderungen. Es ist unglaublich. 200.000 Euro übrigens, wenn du dich einführen lassen willst nach deinem Tod, falls die Wissenschaft weiterkommt und dich irgendwann wieder zum Leben erwecken kann. Gibt's Modelle, 200.000 Euro und du bist dabei. Tatsächlich, das gibt's. Bedenklich finde ich aber, dass manche Christen mehr Zeit vor dem Spiegel verbringen als im Gebet. Ich hoffe, da gehören wir nicht dazu. Ich habe nichts gegen Spiegel und gegen Körperpflege. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht um die Prioritäten. Petrus sagt, der wahre Schmuck einer Frau ist ein sanfter Geist, ein stiller Geist, ein gottesfürchtiges Herz. Keine Sorge, ich komme auch noch zu den Männern. Was bedeutet stiller Geist, habe ich mich gefragt. Ich fange wieder an, was es nicht ist. Es ist nicht schwach, nicht passiv, es ist nicht bedeutungslos. Ich habe eine schöne Definition gefunden. Und das wünsche ich mir auch für mich selber, nicht nur für die Frau. Ein stiller Geist bedeutet innere Ruhe unter Gottes Herrschaft. Das ist doch eine tolle Formulierung, oder? Ist nicht von mir. Innere Ruhe unter Gottes Herrschaft. Die Bibel beschreibt eine tüchtige Frau in Sprüche 31, alles andere als schwach. Sie organisiert, arbeitet, handelt klug und redet mit viel Weisheit. Aber ihre Stärke steht unter Gottes Ordnung. Es geht um einen gewinnenden Lebensstil. Und dann sagt die Bibel, das ist köstlich vor Gott. Das ist ganz interessant, weil Petrus damit eine gewisse Zusage setzt, dass Gott, und das finde ich auch schön, solches Leben aus dem innersten Herzen sieht und es als sehr edel und wertvoll ansieht und das damit bestätigt und segnet. Und dann las ich, und ich habe auch nicht das Gegenteil bisher gefunden, es steht nur einmal in der Bibel, und es ist genau an dieser Stelle die Formulierung, das ist köstlich vor Gott. Also ich habe recherchiert und ich habe keine tatsächlich Konkordanz und so. Köstlich kommt öfters vor, aber köstlich vor Gott habe ich auch in der Konkordanz nur diese eine Stelle entdeckt. Finde ich schön. Der sanfte und stille Geist der Frau, die sich ihrem Mann unterordnet. Die Aufforderung an die Männer, jetzt wird's spannend. Viele Männer lesen diese Verse begeistert und vergessen Vers 7. Aber der gehört da laut dazu. Petrus spricht jetzt direkt zu den Männern. Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Petrus sagt ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht, gebt ihnen die Ehre. Also es meint das gesamte Leben. Und das umfasst Gemeinschaft von Seele, Leib und Geist. Der Mann soll seine Ehefrau verständnisvoll behandeln. Und das bedeutet zuhören, ganz schwierig. Verstehen wollen, noch schwieriger. Rücksicht nehmen, das kriegen wir hin. Geistlich Verantwortung tragen, Herausforderung. Ich rede jetzt immer von mir. Petrus gibt hier dieselbe Anweisung an die Männer wie in Epheser 5, 25, Paulus und in Kolosser 3, Vers 19. Also die Bibel widerspricht sich da überhaupt nicht. Ihr Männer liebt eure Frauen, wird es da zusammengefasst. Manche Männer denken, ich bin das Haupt, also bestimme ich. Aber christliche Leitung bedeutet, wie in der Gemeinde auch, im Bezirk, im Verband, christliche Leitung bedeutet dienen, tragen, schützen, lieben. Und jeder Begriff ist eine Herausforderung. Wenn es uns schon schwerfällt, das daheim zu leben, wie viel schwer dann ist eine Gemeinde oder immer Bezirk? Und dann kommt dieser ernste Satz, damit eure Gebete, Plural, nicht gehindert werden. Also das bedeutet, ein Mann kann nicht seine Ehefrau schlecht behandeln und gleichzeitig geistliche Kraft erwarten. Es gibt Männer, die beten um Erweckung, aber ihre Ehe ist kalt. Das passt nicht zusammen. Man kann noch so tolle Gebete formulieren. Und wir anderen, die wir die zu Hause nicht kennen, denken, wow, der kann beten, so würde ich auch gerne beten können. Aber der Herr sagt, interessiert mich gar nicht. Was lebst du daheim? Gott interessiert sich nicht für die Lautstärke unserer Gebete, sondern auch und besonders für unseren Umgang zu Hause. Wohnt bei ihnen mit Einsicht als einem schwächeren Gefäß. Auch das hört unsere Gesellschaft nicht gern. Das ist doch gar nicht negativ gemeint. Ich habe eine ganz liebe Kollegin gehabt, die ist lesbisch. Und die hat das trotzdem gefeiert, wenn Ehemänner ihre Ehefrauen entsprechend behandeln und fand das wunderschön. Das heißt nicht das schwächere Gefäß, geistliche Minderheit. Im Allgemeinen ist die Frau körperlich schwächer und es macht mir auch nichts aus, zu sehen, den Blumentopf da auf der Erde oder das auszubuddeln, das musst ja du machen, das kann ich machen. Selbst wenn deine Frau nicht so wie meine Knochenprobleme hat. Das ist da auch nicht wertend gemeint. Und deshalb soll der Mann auch seine Stärke nicht missbrauchen, sondern schützend einsetzen. Ein starker Mann ist ja der, der seine Frau einschüchtert, sondern ein starker Mann ist der, bei dem seine Frau sicher ist. Gemeinschaft von Leib, Seele und Geist. Letzter Punkt, ich komme auf die Zielgerade, das Evangelium sichtbar machen. Am Ende geht's um mehr als gute Ehen. Eine christliche Ehe soll etwas Größeres zeigen. Das haben wir jetzt vielleicht hoffentlich gemerkt. Die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde, damit wird die Ehe auch verglichen. Christus liebt seine Gemeinde aufopfernd. Und die Gemeinde ordnet sich Christus freudig unter. Und darum ist die Ehe ein geistliches Zeugnis. Die Welt beobachtet Christen nicht zuerst unsere theologischen Bücher, unsere Internetdiskussionen, unsere Programme, sondern unseren Ton zu Hause, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, unseren Umgang miteinander. Auch da sagt die Bibel einiges dazu. Daran, wie ihr miteinander umgeht, sollen die anderen erkennen und so weiter. Unsere Geduld, unsere Liebe. Eine friedliche und gottesfürige Ehe ist heute ein starkes Zeugnis. Unsere Zeit verspottet vielleicht ein bisschen die biblische Ehe. Und trotzdem beneiden uns andererseits vielleicht manche darum, wie da die Festigkeit und die Harmonie da ist zu Hause. Weil Gottes Wege sind eben nicht veraltet. Die stabilsten Ehen entstehen nicht dort, wo jeder nur seine Rechte fordert, sondern wo Ehepaare Gott ehren. Mein Schlussgedanke, der alles zusammenfassen soll, eine Frau, die Christus liebt, ein Mann, der Christus ähnlicher wird, ein Zuhause, in dem Gottes Wort ernst genommen wird, das ist kein perfektes Haus. Aber es ist ein Haus, in dem Christus sichtbar wird, und darum soll es gehen. Lieber Herr, vielen Dank, dass du uns deine Leitlinien, deine Rahmenbedingungen gegeben hast in deinem Wort. Und wir merken, dass es eine große Herausforderung ist, es zu leben. Und wir merken, wie die Gesellschaft uns prägt und zieht. Und da hilf uns, mit deinem Geist den richtigen Weg zu gehen, die richtigen Worte zu finden, richtig zu handeln, auch als Zeugnis und Licht, als Ehepaar und als Einzelner für diese Welt. Amen.